Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Für unser heutiges Predigtthema Getröstet werden, Tröster werden, habe ich zwei Verse aus der Einleitung zum 2. Korintherbrief ausgesucht. Es bildet die Grundlage. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Schwierigkeiten, damit wir die auch trösten können, die in allen möglichen Schwierigkeiten sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Zwei Fragen. Zunächst mal zu diesen beiden Versen. Erste Frage, habt ihr denn diesen Bibelvers schon einmal ganz bewusst wahrgenommen? Ich denke, es ist einer der wichtigsten Sätze im Neuen Testament überhaupt über das, was christlicher Glaube bedeutet. Mir ist dieser Vers erst sehr, sehr spät untergekommen. Ich glaube, vor 6, 7 Jahren erst habe ich das ganz bewusst begriffen. Aber im Kreis der Weltreligionen ist das nämlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes. Er ist ein Gott des Trostes, so will er genannt werden. Nichts brauchen Menschen dringender als Trost. Ich denke mal vom Kleinkind angefangen, über einen unglücklich verliebten Teenager, über überforderte Schüler und Studenten, gestresste Männer und Frauen im Limit, mitten in der Lebensmitte, bis hin zu Schmerzgeplagten jeden Alters und alten, einsamen und Kranken. Unser Gott, und das ist die Aussage, will alle ganz bewusst trösten. Was für eine Aussage, ein Gott des Trostes. Eine zweite Frage zu diesem Text. Kennt ihr denn die Maßeinheit Quantum? Ein Quantum? Mir ist das zweimal in meinem Leben untergekommen bisher. Zuallererst in meiner Kindheit bei meiner Großmutter. Wenn die mit ihresgleichen irgendwelche Rezepte diskutiert hat, dann hat sie öfter für meine Ohren diesen ganz komischen Ausdruck verwendet. Na, dann nimmst du halt ein Quantum von dem und dem Gewürz und so und dann wird das. Und ich habe immer gerätselt, was meint die denn? Was ist denn ein Quantum? Hatte ich gar nicht gelesen, Gramm, Kilogramm oder so. Und mit der Zeit wurde mir dann klar, was ein Quantum ist. Das ist ein absolut individuelles Maß, das mit sehr viel Fingerspitzengefühl zugegeben wird und die Konsistenz eines Teiges oder irgendeiner Cremasse perfekt abrundet. Frage, was hat jetzt ein Quantum mit Trost zu tun? Genau, das zweite Mal in meinem Leben ist mir diese Maßeinheit, ich glaube es waren die 90er Jahre, untergekommen und zwar als James Bond Filmtitel. Ein Quantum Trost. James Bond blieb mir unvergesslich im Gedächtnis hängen bis heute, eben wegen diesem genialen Mix von Maßeinheit und Trost. Und genau das ist es, habe ich mir gedacht. Wir brauchen alle unser tägliches Quantum Trost. Ganz individuell auf unsere Lebensverhältnisse abgestimmt. Und unser Gott gibt uns perfekt dieses große Versprechen. Ich bin dein Gott des Trostes. Ich bin doch da. Ich gehe nicht weg und ich verlasse dich nicht. Wenn es auch noch so drunter und drüber bei dir geht, ich bringe dich ganz sicher nach Hause. Er ist ein Gott des Trostes. Und deshalb hat er ja auch etwas von sich zu uns geschickt in unsere Welt hinein, nämlich den Heiligen Geist, griechisch Paraklet, zu deutsch Tröster. Das ist so gut zu wissen, dass er uns tröstet und das tut so gut. Und das zu wissen, davon kann man und damit kann man wunderbar leben. Wenn aber in unserem Bibelteil 6 dich da noch dieser Nachsatz wäre. Ich zitiere nochmal, also der Gott des Trostes, der uns tröstet, damit wir auch trösten können, die, die in Lebensschmerzen drinstecken, und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von unserem Gott. Das heißt, nicht nur wir, sondern viel mehr Menschen sollen von diesem Trostpaket profitieren, sollen das Quantum Trost bekommen, das sie in ihrem Leben brauchen, selbst wenn sie unseren Gott noch gar nicht kennen. Und wie? Durch uns. Das ist die Herausforderung, vor die wir als Gemeinde und als Christen gestellt sind. Ein Quantum Trost für jeden, mit dem wir zusammenleben, dem wir begegnen. Ich weiß nicht, gehört ihr denn zu den geborenen Tröstern? Also ich kenne mehr Menschen, die sich nicht darum reißen würden, Trost oder gar Trauerbesuche zu machen, wenn sie erfahren haben und hören, dass es im Freunden- oder Familienkreis irgendwen ganz schlimm getroffen hat. Ich nehme mich da selber auch gar nicht aus. Da ist man ja so hilflos. Wer will da schon hingehen? Verständlich. Aber für Christen hat diese Aufgabe des Trösten einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Es ist eine unserer Lebensaufgaben. Und deshalb bekommen wir auch in der Apostelgeschichte ein wunderbares Vorbild dafür mitgeliefert. Es ist ein Mann, also Trösten ist nicht nur Frauensache. Und deshalb sollten wir ihn unbedingt näher kennenlernen und ein bisschen von ihm lernen, abgucken, wie werden wir denn solche Tröster? Darf ich ihn euch vorstellen? Er heißt Josef, Josef aus Zypern. Schon von ihm gehört? Lukas hat einige Details über ihn in der Apostelgeschichte festgehalten. Er gehörte zu der ersten Christengemeinde in Jerusalem, also zu der sogenannten Urgemeinde. Da wurde er auffällig für Lukas. Und deshalb wird er auch in Apostelgeschichte 4 von ihm erwähnt. Zitiere: Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt, man höre, Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das heißt, die Apostel der ersten Stunde kannten ihn. Bei ihnen hatte er sogar schon seinen Spitznamen weg, Barnabas, also ein Tröster. Wir kennen von ihm nur dieses eine Beispiel, das hier der Lukas erwähnt, aber sicher hatte er ganz viel Quantum-Trost eben für die Leute, die um ihn herum waren, auf Lager. Das, wovon uns Lukas berichtet, das ist eine Zeit, wo die Urgemeinde verarmt war und da zögert er nicht und gibt seinen Acker drauf. Also bei uns, wo ich herkomme, im Ländle, bei den Schwaben, da wäre das eine echte Herausforderung. Ich denke, für viele von euch auch. Aber er macht das. Viele, wie kriegt man, und jetzt ist die Frage, wie kriegt man ein Gespür dafür, was die Menschen brauchen? Ein Quantum Trost. Was macht er? Er lässt sich ganz einfach von der Not verführen. Deshalb Lernschritt 1 für uns. Was gehört denn zum Trösten dazu? Wenn wir uns von der Not hinreißen lassen, sogar zu ganz ungewöhnlichen Maßnahmen. Eigentlich ist es genauso wie bei der Liebe. Es geht nicht darum, dass wir jetzt dasselbe tun wie Barnabas, sondern es geht eben um dieses Quantum, dieses Fingerspitzengefühl, diese Verausgabung beim Trösten, wie immer das auch aussehen mag. Zum Beispiel Zeit verschenken, die man eigentlich gar nicht hat. Oder Wegstrecken zurücklegen, die unvernünftig sind. Jemand abholen oder jemand wohin bringen, obwohl der das doch eigentlich allein können müsste. Oder hergeben, was man selber noch ganz gut brauchen könnte, aus Haushalt oder Werkstatt oder Geld inklusive, würde ich mal sagen. Oder offen sein für neue Beziehungen, eine Beziehung anknüpfen, obwohl man schon genug Beziehungen hat und da schon keine Zeit, die alle zu pflegen. Aber da geht's. Trost heißt, unser Gott würde sich darüber freuen, wenn wir uns von der Not anderer hinreißen lassen. Wir sollen an seiner Statt solche Tröster werden für Menschen, in denen er selber noch gar nicht wohnen darf. Das will unser Gott des Trostes. Dass wir uns von der Not unseres Gegenübers verführen lassen, das soll auch gar kein Krampf sein, das schafft eigentlich der Heilige Geist, der Tröster in uns. Und wir dürfen ihn darum bitten. Lernschritt 2. Was gehört noch zum Trösten? Zum zweiten Mal lesen wir wieder von Barnabas in der Apostelgeschichte 9. Und dazwischen ist auch schon ganz viel passiert. Stephanus, zum Beispiel einer der ersten Diakone, die sich auch von der Not hatten hinreißen lassen, wird gesteinigt bei seinem Hilfsprogramm. Und das hat dann eine Verfolgungswelle losgetreten. Viele sind geflohen. Sie sind zwar geflohen, aber nicht verstummt. Sie haben ihren Glauben mitgenommen und haben ihn damit verbreitet. Und dann kam Paulus ins Spiel vor Damaskus. Jesus hat ihn eingeholt. Er hat ihn ja längst zum Völkermissionar bestimmt. Und es ist eine Ironie des Schicksals. Er kommt als ein Verfolger nach Damaskus und muss später aus Damaskus fliehen und wird selber verfolgt. Und genau da schlägt die Stunde für Barnabas, den Tröster. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, Vers 26, als Paulus aber zurück nach Jerusalem floh, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch die fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Jetzt kommt's. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Wenn man das anschaut, war das offensichtlich dominante Verhaltensmerkmal der meisten Jesusleute oder dieser Gemeindemitglieder die Angst, die Abwehr. Klar, sie hatten Schlimmes erlebt, angefangen bei der Kreuzigung von Jesus, und dieser Schock saß tief. Und dann jetzt wieder Verfolgungswelle. Wie kommt man da bloß heil raus? Und deshalb dominantes Merkmal, Angst. Ich würde sagen, heute, wir brauchen zwar keine Angst haben, aber oft ist ein dominantes Gemeindemerkmal Glucken. Immer zusammen glucken mit denen, die man kennt, mit denen, wo man, wie man weiß, wie sie so ticken, und möglichst jede Unsicherheit in der Kommunikation vermeiden. Nur einer tickt anders, Barnabas, der Tröster. Warum? Sagen wir so, vielleicht hat er den größten Schock sicher noch gar nicht miterlebt, das Desaster der Kreuzigung. Vermutlich kam er erst bei der Pfingstpredigt dazu und wurde da von diesem Kraftpaket Heiliger Geist, das hat ihm den Anschub gegeben, mit diesem Motor im Rücken hat er angefangen, Christ zu sein. Ursprünglich lebte er ja in Zypern, er war ein sogenannter Diaspora-Jude, also nicht mehr im jüdischen Land selber. Sicher ein junger Mann, so muss man sich das vorstellen, ein junger Erwachsener, der öfter unterwegs war, so wie das heute auch ist. Mal ein bisschen da arbeiten, dann dort studieren und so weiter, hier und da, und dabei die unterschiedlichsten Typen treffen. Und das ist ein Merkmal, das habe ich auch gesehen, junge Leute heute, die reisen so furchtlos, die reisen um den ganzen Globus, wenn es sein muss, und haben keine Angst und finden überall ihre Kontakte. Und so ist Barnabas unterwegs, furchtlos. Sicher wusste er von dem gefährlichen Christenhasser Paulus auch. Trotzdem, dieser Sohn des Trostes, Spitzname, der lässt sich nicht von seiner Angst leiten. Warum? Einen Tröster zeichnet nämlich aus, dass er sich in die Lage seines Gegenübers hineinversetzen kann. Er kann sich einfühlen, und deshalb weiß er, dieser offensichtlich so stark aussehende und von dem man so viel weiß, der steckt in einer großen Lebenskrise. Der ist absolut hilflos. Der weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Der steckt im Ausnahmezustand. Barnabas hat offensichtlich einen sicheren Instinkt für Menschen entwickelt. Der tut nicht nur so hilflos, sondern der ist es auch tatsächlich. Und so macht er etwas, was alle anderen unmöglich erscheint. Er nimmt diesen irgendwie angeschlagenen Paulus ins Schlepptau, womöglich sogar mit in seine Unterkunft. Barnabas aber nahm ihn zu sich. Ich weiß es nicht, wie weit das ging, aber zumindest geht er die ersten Schritte mit ihm in das neue Leben hinein, in die neue Gemeinde hinein, in diese ungewohnte Umgebung. Who is who zum Beispiel? Das wusste der Paulus ja gar nicht. Ach, das ist der Petrus und der Johannes und der Jakobus und die ticken so und der Thomas, der tickt wieder ganz anders. Ja, wie ticken die so? Er nimmt ihn mit, erzählt ihnen. Oder in die neuen Gewohnheiten hinein, in den Jesus-Glauben hinein. Das machen wir so, weil Jesus uns das so beigebracht hat. Er hat gesagt, wir dürfen Vater unser beten. Oder das hat Jesus so und so gesagt und das war ihm damals ganz wichtig und so weiter und so weiter. Das macht er so lange, bis Paulus in der Lage ist, selbstständig und allein an der Hand seines Herrn, denn Jesus ist ja auch sein Herr geworden jetzt, weiterzugehen. Und dann geht er auch weiter über Caesarea nach Tarsus. Paulus hatte ja große Vorteile. Er kannte ja das Alte Testament aus dem FF. Er kannte alle die Verheißungen und so hat er ganz sicher das bald zusammengebracht und hatte einen weiten Horizont und hat seinen Tröster vermutlich glatt links überholt. Aber sie gehen zwar auseinander, nur ihre Verbundenheit wird dadurch bleiben. Das zeigt sich in ihrer späteren Lebensgeschichte. So fängt an, ein Netzwerk zu entstehen, das später für die Mission ganz von wichtiger Bedeutung ist. Da der spätere Lehrer auf der einen Seite und der Sohn des Trostes, der Barnabas, auf die andere. Ein super Gespann. Was lernen wir daraus? Was gehört zum Trösten? Ganz einfach oder auch schwer, vom Gegenüber her denken, lernen. Was brauchen die? Und dann als Wegbegleiter die nächsten Schritte wenigstens mitzugehen. Und dann kann man auch wieder loslassen. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass von dieser Lernbereitschaft, vom anderen her zu denken und mitzugehen, unsere Zukunft als Gemeinde stark abhängt. Wenn Menschen zum Beispiel, woher auch immer und warum auch immer, bei uns landen, mal reinschnuppern, weil sie ein Quantum Toast brauchen. Frage, wo sind dann die Kurzzeitbegleiter für die ersten Tage, Wochen oder Monate, vielleicht sogar für ein ganzes Jahr? Wer klärt sie auf? Who is who bei uns? Wie sind wir so untereinander vernetzt? Werden sie dann reingelassen in unsere Netzwerke? Wer sieht ihre Hilflosigkeit? Wer ist bereit, sich in ihre Lage zu versetzen und lädt sie zum Beispiel auch zu sich nach Hause ein? Wer passt altersmäßig zu wem? Auch ganz wichtig. Und deshalb werden in der Gemeinde eben viele, viele Barnabasse gebraucht. Ganz dringend. Frage, wer steigt ein? Keine Angst, die Neuen, die lassen schon wieder los irgendwann, wenn sie die Orientierung gefunden haben. Aber ohne Barnabas hätte Paulus alt ausgesehen. Die Frage wäre sogar, wäre er überhaupt geblieben? Und ohne Barnabasse werden bei uns in unseren Gemeinden Gäste nicht heimisch. Deshalb lasst uns noch mehr Tröster in diesem Sinne werden, damit wir trösten können, die, die in manchen Schwierigkeiten stecken. Unser Gott des Trostes will das so. Ich möchte Sie noch ganz kurz mitnehmen in eine dritte Wegstation hinein. Eine Zeit geht wieder ins Land. Da rückt die Großstadt Antiochia in den Fokus. Jerusalem war eine Kleinstadt. Es gab drei Großstädte im Römischen Reich, Antiochia im Osten, Rom im Westen, Alexandria im Süden. Und dort entsteht zuerst etwas völlig Außergewöhnliches Es ist sogar außergewöhnlich bis heute. Erst seit es so viele Flüchtlinge gibt, langsam entsteht das auch bei uns. Nämlich eine sogenannte Multikulti-Gemeinde aus Juden und Heiden. Klein Antiochia lebten Europäer, da lebten Afrikaner, da lebten Nahostler. Bis dato dachte die Urgemeinde, die hatte nur ihr Jerusalemer Umfeld vor sich, und sie hatten Juden eben, denen sie die Botschaft vom Messias, von Jesus sagen wollten. Und sie hatten einen Anknüpfungspunkt, denn die wussten, was ein Messias ist. Und deshalb waren eben Juden die ausschließliche missionarische Zielgruppe. Und so waren von ihnen einige Christen geworden, wie zum Beispiel Josef alias Barnabas, ursprünglich aus Zypern. Aber Diaspora-Juden, die irgendwo lebten, hatten ja naturgemäß viel mehr Kontakte zu Nichtjuden. Römisches Militär, griechische Händler, einheimische Nachbarn. Und so kamen in Antiochia fast mehr zufällig die ersten Heiden zum Glauben an Jesus, an den Messias. Und jetzt entbrannte in Jerusalem, weit weg, die Streitfrage: Geht das denn, dass Heiden Christen werden? Oder die brauchen doch erst Hintergrundwissen. Die müssen erst mal Juden werden, müssen wissen, was ein Messias ist, und dann können sie ja Juden Christen werden. Nur in Antiochia war sowas völlig undenkbar. Die Urgemeinde aber, einschließlich der Apostel, denen ist dieses Projekt Multikulti höchst suspekt. Schließlich tragen sie ja auch die geistliche Verantwortung. Was machen? Und sie kommen dann auf eine geniale Idee. Sie schicken Barnabas, also den Diaspora-Juden aus Zypern, sie schicken den Tröster in die Multikulti-City und in diese Gemeinde hinein. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Frage: Warum schicken sie ausgerechnet Barnabas? Klar, er hatte eine natürliche Nähe als Diaspora-Jude. Und dazu kommt noch seine Tröstergabe. Er kann sich ja in die Lage anderer hineinversetzen. Er ist furchtlos, er ist vorurteilsfrei und er hat einen sicheren Instinkt für Menschen. Und deshalb kann er prüfen, sagen sie. Frage: Wie prüft er? Worauf achtet er? Was sieht er als Kern des christlichen Glaubens? Allgemeine Meinung bei Umfragen heute wäre: Christen, ja, die glauben an Gott und die sind sozial. Also, das wären so die Kennzeichen. Seine Erkennungszeichen für echten Glauben waren auch zwei Merkmale. Das erste Merkmal: als er die Gnade Gottes sah. Das heißt, er sah, Glaube ist ein Geschenk. Das ist etwas fast wie vom Himmel gefallen. Das ist ein Geschenk Gottes, dass diese Menschen glauben, damit hineinkommen. Glaube kann man nicht machen. Wer sich zu Jesus bekennt und dabei bleibt, dann ist er echt. Dann glaubt er, selbst wenn er nach außen hin ein schräger Vogel sein mag. Erstes Merkmal: ein Geschenk. Das zweite, also keine Erziehung. Glaube ist nicht Erziehung. Oder nicht nur, kann man sagen, für später in Klammer. Das zweite: wie glauben Sie? Oder an was oder an wen glauben Sie? Was ist das Zentrum Ihres Glaubens? Hier steht: er ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das heißt, der christliche Glaube hängt einzig und allein an Jesus. Er hat alles dafür getan, dass diese Heiden zu Gott gehören dürfen. Ohne ihn gibt es keinen Zugang zu dem Vater des Trostes. Und darauf achtet Barnabas und auf sonst gar nichts. Deshalb sehr wichtiger Lernschritt beim Trösten für jedermann bis heute. Nicht die Formen, nicht die Kirchenzugehörigkeiten, nicht die Nationalitäten stehen im Vordergrund. Auch nicht die verkorksten Lebensgeschichten, die sie mitbringen, auch nicht das fremde Milieu, aus dem sie vielleicht kommen. Keine Pflichten und keine Verpflichtungen lassen sie sich einspannen sofort. Auch keine Verfehlungen geben den Ausschlag. Nicht mal die Spenden, sondern den Wert eines Christens bestimmen nur zwei Dinge. Allein die Gnade und allein Jesus der Herr. Übrigens, das sind schon zwei von den vier reformatorischen Soli, die auch Luther gesagt hat. Allein der Glaube, allein Jesus. Keine Forderungen. Und ich denke, das bedeutet wirklich Trost für Anfänger im Glauben oder für Menschen mit einer gebrochenen Lebensgeschichte, die eigentlich gar nicht imstande sind, in diesem Moment etwas zu leisten, wenn sie zu uns kommen. Allein die Gnade, das Geschenk und Jesus, der Herr, dass sie einen an der Seite haben. Fazit dann in der Apostelgeschichte: So wandte sich eine große Menschenmenge Jesus dem Herrn zu. Dank Barnabas, würde ich sagen. Was für eine Leitungspersönlichkeit der Urgemeinde. Ein Tröster sozusagen mit ganz vielen Facetten. Angefangen von dieser Unterstützung der Armen, dann Außenseiter einbinden, eine Zeit lang begleiten und wissen, worauf es beim Glauben ankommt. Und keine Gesetzlichkeiten entwickeln. Barnabas, der Tröster. Sag mal so, der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein Quantum Trost. Gott schenk uns das, dass wir solche Trösterpersönlichkeiten selber werden. Denn er gibt uns ja dieses Quantum Trost zuerst für uns selber. Und dann, dass wir es auch übrig haben für alle. Dann kann man uns eigentlich überall hinschicken. In die Großstadt, in die Pioniermission. Ja, und das wäre dann gut. Gott schenke uns das. Amen.